Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Unbeschwert ernährt, deinem Podcast für gute Ernährungsentscheidungen mit Bauchgefühl. Hier erfährst du, wie du dein Essen gedankenfrei und sorgenlos genießen kannst, wie du frei wirst von ernährungsbedingten Beschwerden und wie du in dein inneres Gleichgewicht findest. Mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und Ayurveda Life Coach und ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen Folge mit dabei bist. In der heutigen Folge darf ich wieder ein spannendes Interview mit dir teilen, und zwar mit Dr. Rüdiger Dahlke. Du kennst ihn wahrscheinlich von seinen unzähligen Bestsellerbüchern wie Krankheit als Weg oder Krankheit als Symbol. Diese Bücher haben mich selbst auf meinem Heilungsweg stark geprägt und ich freue mich unglaublich, heute den ersten Teil dieses Interviews mit Rüdiger mit dir zu teilen. Wir sprechen darüber, was Rüdiger Dahlke antreibt, seine Botschaft in die Welt zu tragen, wieso es so wichtig ist, Beschwerden wie das Reizdarmsyndrom und Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf einer tieferen Ebene zu verstehen, welche Ernährungsweise dir eine Besserung verschaffen kann und welche Botschaft auch hinter deinen Beschwerden stecken kann, genauso wie wichtig das Feld der Psychosomatik ist und was das eine Chance auch für dein Leben sein kann. Ja, das Gespräch ist etwas länger geworden, deshalb teile ich es dir in zwei Themenblöcke auf und der zweite Teil bekommst du nächste Woche, aber es ist so wertvoll. Ich liebe es, Rüdiger zuzuhören und habe dabei immer wieder ganz viele Erkenntnisse für mich in seinen Ausführungen und Erzählungen, die wirklich sehr, sehr ganzheitlich und so umfangreich sind. Und ich wünsche dir jetzt auch ganz viele Erkenntnisse und super viel Spaß bei dem heutigen Interview. Herzlich willkommen im Podcast Unbeschwert ernährt, Dr. Rüdiger Dahlke. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst, Rüdiger, und mit mir im Podcast ein bisschen die Zeit verbringst, um über das Thema Beschwerden, ernährungsbedingte Beschwerden zu reden, vor allem das Reizdarmsyndrom. Und ich bin sehr dankbar, weil du mich auf meinem eigenen gesundheitlichen Weg total geprägt hast mit deinen Büchern. Du bist Humanmediziner, Autor von ganz vielen tollen Büchern. Und magst du dich aber gerne, ich kann mir nicht vorstellen, dass dich, bist sehr bekannt, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass dich der eine oder andere noch nicht kennt, aber dennoch, falls dich ein Hörer noch nicht so gut kennt, magst du gerne mit ein paar Worten noch dich erklären, beziehungsweise vielleicht uns auch erzählen, was gerade bei dir los ist im Leben des Dr. Rüdiger Dahlke, was dich gerade bewegt?
Ja, gern. Also erstmal, das ist ganz okay, wenn ihr mich nicht kennt oder so, ne? Also letztens auf einem Kongress habe ich mal was den Gegenpol erlebt. Da sagte, und dass sie mich erkannten, sagte eine Frau zur anderen, ich gehe zum Dahlke, und dann sagt die andere, ja, lebt er noch? So, also, ich mache das schon sehr lange. Das habe ich daran positiv wahrgenommen. Und was bewegt mich zurzeit? Also jetzt bin ich zurückgekommen nach Wochen, habe geschrieben an einem Buch, also fertiggestellt, ein Buch über das Wachstumsproblem und Krebs. Und schreibe jetzt über die positiven Lichtseiten, der Schattenseiten sozusagen weiter. Und ja, bin jetzt kurz vor unserer Idealgewicht-Challenge. Das ist so gar nicht weit weg von unserem Thema. Es ist eine Woche Detox, eine Woche Online-Fasten, alles online. Und zwei Wochen Aufbau, je nachdem, ob du dich dem Idealgewicht von oben annäherst, vom Übergewicht oder von unten vom Untergewicht. Und parallel hier habe ich ein Tamanga, das ist so unser Heilungsbiotop oder Lebensgarten, wie wir das nennen, habe ich meine Fastenkurse laufen. Die mache ich schon 40 Jahre. Das ist eben, aber die muss man auch sagen, die sind ausgebucht immer kurz vorher. Also brauchen wir jetzt nicht bewerben, aber die mache ich hier. Und das erfüllt mich sehr, weil es so ein idealer Ort dafür ist. Ne? Ich habe irgendwann mal mit dem ganzen Geld, was ich so erredet, unterschrieben habe, und durch diese Bestsellerbücher war das ja doch einiges, habe ich dann diesen Ort hier gekauft, 11 Hektar Bioland, schon seit 30 Jahren, jetzt schon 40 Jahre Bioland. Und da haben wir den idealen Saal und die idealen Räume. Also alles so in Mutter Natur integriert als Gegenpol zu Vater Staat, der uns nach meiner Erfahrung nicht mehr besonders gut tut, in den meisten Fällen. Und haben wir so einen Gegenpol gebaut. Da freue ich mich und komme ich jetzt gerade an, bin erst gestern Abend hier gelandet. Mhm. Und deswegen Gelegenheit zu dem Podcast mit dir, Lena. Ja, das ist so, was mich momentan gerade umtreibt. Und natürlich muss ich sagen, ich bin tatsächlich 67 Jahre alt, also eigentlich schon in der Pension, wenn man so den Standard nimmt, wobei ich gar nicht vorhabe, in Pension oder gar Rente zu gehen oder sowas. Sondern ich bin auch relativ glücklich über diese Möglichkeiten. Also wie sich es jetzt auch spiegelt, dass wir so einen Podcast machen können. Mhm. Ich komme ja aus einer anderen Zeit. Also ich habe 35 Jahre meine Fastenkurse gemacht mit immer so knapp 300 Leuten halt. Die Kurse waren schon voll, aber mehr gehen da ja nicht rein. Und jetzt mache ich seit ein paar Jahren, wir waren da die Ersten mit dem Online-Fasten, mit Tausenden mache ich über die Webinare und so weiter, über diese Online-Möglichkeit Seminare und habe wirklich auch so Träume, die mich auch, wie soll man sagen, bei Energie halten, dass wir vielleicht irgendwann mal, wenn wir von Hunderten zu Tausenden gekommen sind, auch Hunderttausende, Millionen haben und die christliche Fastenzeit wiederbeleben, in so einem großen Feld ansteckender Gesundheit, an dem wir ja heute auch so ein bisschen arbeiten, nebenbei jedenfalls. Also habe ich schon auch so Visionen. Für mich ist das auch jetzt sehr schön. Ich habe ja immer das Fasten verteidigt gegen die Schulmedizin, wusste die Religionsstifter hinter mir, eher ein gutes Gefühl. Aber jetzt haben wir die Wissenschaftler hinter uns und wirklich hochkarätige Typen wie Walter Longo, UCLA, also so eine Renommier-Universität, Colin Campbell, was Ernährung angeht, auch so eine Renommier-Universität. Also diesbezüglich sind so viele. Der Marc Metzen, das ist so der Spezialist für neurodegenerative Krankheitsbilder wie Parkinson, Demenz und diese Richtung in den USA. John Hopkins School of Medicine, das sind alles so führende Leute aus führenden Universitäten, das ist ja wichtig in den USA. Und ich bin da einmal im Jahr und gebe da auch Seminare und merke so, da ist eine Aufbruchsstimmung. Ja, also viele alte, dumme Tabus sind weg. Ja, also in den USA kannst du einfach Hanföl nehmen, das ist so ein Segen bei diesen Themen häufig auch. Die Tabus sind weg in der Hälfte der Bundesstaaten und der Rest, das sind halt diese Dauerkonservativen, die halt Trump wählen und so weiter. Aber die kommen auch nach, da ist kein Bremsen mehr. Und das ist inzwischen eine schöne Situation. Ich muss heute bei Krebspatienten nicht sagen, wir fasten jetzt, aber sagen Sie es nicht weiter. Ja. Inzwischen ist das was Offenes. Die lassen bei Krebs fasten, die lassen parallel zur Chemotherapie fasten. Das ist so eine neue Zeit. Ja, das beflügelt mich auch. Jetzt habe ich das Alter als Geschenk geschrieben. Das beginnt als ein Buch über Demenz. Und weil mich das so geärgert hat, dass im ORF gesagt hat, das ist so unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Österreich, Alzheimer ist unheilbar. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben Studien, die zeigen, es ist heilbar. Und wir haben wirklich alle Chancen, dem vorzubeugen. Also das ist das, was mich so inspiriert, dass ich mir sage, auch wenn ich demnächst 68 werde, dann mache ich noch eine Zeit lang mit und weiter mit euch Jungen, eben über eure Podcasts und was ihr da alles so macht. Ich möchte schon gar nicht dastehen wie der Internetspezialist. Ja? Ich war wahrscheinlich einer der Ersten, der auf dem Computer geschrieben hat, weil ich in den USA ein Stück studiert habe. Ja. Aber die Internetgeschichte, das ist schon eure. Und die Lebenswandelschule, das macht im Wesentlichen technisch Timo und Chris. Aber ich mache gerne die Inhalte weiter dazu und verbreite die in diesem Sinne. Und finde auch die Möglichkeiten so toll, ehrlich gesagt. Ja? Also wenn ihr zu mir in Fastenkurs kommt, was ich ja sehr schätze hier in diesem schönen Damanga und mich darüber freue, entsteht auch ein wunderbares Feld, was ja hilft. Aber trotzdem, wenn ich sage, jetzt ist Tai Chi, dann ist Tai Chi. Und wenn ich sage Yoga, dann ist Yoga. Aber wenn du online dabei bist, ja, im Online-Fasten, im Jahrgewicht-Challenge, da bestimmst du, was wann ist. Du kannst deine Kinder dabei im Auge behalten. Du brauchst kein Hotel, du brauchst keine Fahrt, es kostet einen Bruchteil, bringst drei Freundinnen mit, kostet überhaupt nichts. Bringst du 10 mit oder tust deinen Blog draufschalten oder irgend sowas, verdienst du noch richtig daran. Das sind ja beflügelnde Zeiten mit dieser Sharing Economy.
Ja, absolut.
Also richtig, dass die verdienen, weil das ist ja ein Verdienst, wenn du deine Freunde in dieses Feld mit reinholst, dass es euch allen gut geht. Ja. Und nebenbei an diesem großen Feld baust. Weil ich meine, jetzt so dein Spezialgebiet, Reizdarm, wie viele sind damit über Jahrzehnte alleingelassen worden?
Absolut.
Da gab es ein paar so Paradiesvögel unter den Ärzten wie mich, die sich darum gekümmert haben und mal geschaut haben, was ist denn da alles dahinter? Aber die Schulmedizin hat in Deutschland 11 Jahre gebraucht, um eine Zöliakie-Diagnose zu stellen. Ja? Also wie kann sowas sein? Das bedeutet, 11 Jahre ist jemand im Leid geblieben, war völlig von der Rolle und hat irgendwie immer so ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, das Odium des Simulanten noch abgekriegt.
Das bin ich auch für mich. Also ich wurde jahrelang mit meinen Symptomen und als Reizdarmpatient abgetan. Ja.
Also das sind Situationen, dagegen konntest du als einzelner Arzt, der anderer Meinung war, auch nicht viel machen in der Vergangenheit, ehrlich gesagt. Weil diese ganze Mainstream-Presse zieht da ja nicht mit. Ja. Ja, also heute ist mir das sehr viel klarer. Nach 9/11 durchschaue ich da einfach viel mehr. Aber im Endeffekt war man früher irgendwie auch als Arzt so ein Stück hilflos. Ja, da war diese pharmadominierte Schulmedizin und die Presse war im Wesentlichen nicht groß interessiert. Im Gegenteil, heute sehe ich das, die sind sogar immer dagegen gewesen. Das ist so ein Konsortium. Die inszenieren Vogelgrippe und Schweinegrippe und solche Sachen für die Pharma und dann auch die Politik mit und die Mainstream-Medien. Früher war ich da und naiv unterwegs und auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ohnmächtig habe ich mich oft gefühlt. Ich konnte das zwar anprangern, es kann ja nicht sein, dass du 11 Jahre für eine Zöliakie-Diagnose brauchst. oder jahrelang jemand wegen Reizdarm irgendwie wie so einen genervten Hypochonder behandelst und nervenden Hypochonder. Das haben so viele mitgemacht. Und wir können jetzt über solche Wege das unglaublich viel besser beenden, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Also wenn du mal denkst, über deinen Podcast, wie vielen du aus dem Dilemma rausgeholfen hast, das ist sie früher gar nicht möglich gewesen. Ja? Ja. Da habe ich, klar habe ich ein Buch geschrieben mal und ich kann mich ja nicht beklagen, sind auch Bestseller geworden meistens, aber im Endeffekt sind die Möglichkeiten jetzt, wenn ich direkt reden kann, viel besser. Ja, und stell dir vor, mit diesen Online-Geschichten, wir haben tausende von Fragen, habe ich inzwischen zum Fasten beantwortet. Die sind alphabetisch geordnet, du klickst da drauf und ich erkläre dir, was ich aus diesen 50 Jahren Fastenerfahrung dazu zu sagen habe. Mhm. Es ist viel vertrauensbildender, als wenn du in einem Buch drüber liest. Ja, im Buch, ich meine, ich muss dich immer abholen, wo du bist, also jeden Patienten. Aber woher, wie kann ich das erspüren für alle? Im Buch muss ich immer schreiben, sodass möglichst viele das verstehen. In der direkten Ansprache, in der direkten Kommunikation ist doch viel mehr möglich. Und abgesehen davon, die Bücher gibt es ja immer noch. Ja, diesen Halt hast du immer. Menschen haben immer mit Büchern gefastet. Aber jetzt kannst du eben das auch noch live dazu tun.
Ja? Genau, ja.
Und du brauchst ja keine, also du kannst ja immer noch einen Ratgeber zu Reizdarm, sowas gibt es ja inzwischen auch tatsächlich, kannst du immer noch reinziehen. Aber dann hast du die Meinung von Einzelnen, ja, meistens ja dann doch schulmedizinisch Orientierten. Und heute in deinem Podcast wirst du ja sehr viele Aspekte dazu zusammenbringen. Du musst ja nicht nur deine eigenen bringen. Eben, du lädst mich auch noch dazu ein.
Genau, ja.
Und diesen Aspekt von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol dazu beitragen. Also insofern leben wir für mein Gefühl schon auch in einer wundervollen Zeit. Ja. Ich meine, auch wenn man viele scheußliche Aspekte, so was Vater Staat da inszeniert, ich meine, ich suche immer noch den, den die Datenschutzerklärung genützt hat. Ich habe noch nicht einen einzigen gefunden. Ja? Das müsste doch mal möglich sein. Nun bin ich Urheber, aber ich wette mit dieser Urheberrechtsschweinerei, die sie da wieder ablassen, werden wir wieder nur Schaden haben. Ja, man kann sich das auch ganz schlecht reden und sehen. Die EU ist wirklich inzwischen in einem grässlichen Zustand. Wenn ich diese Verlierer-Kombo da in Berlin anschaue, muss man auch sagen, Gott, wie schäme ich mich, dass ich mal grün gewählt habe, ehrlich gesagt, wenn ich die Äußerung heute höre. So, ich wüsste auch nicht, wen ich empfehlen soll. Ich empfehle inzwischen den Wahlzettel gar nicht mehr so besonders. Dann kann man nutzen, um das kleinere Übel zu wählen. Aber ist alles übel aus meiner Sicht. Aber den Einkaufszettel, den halte ich für extrem wichtig.
Richtig, ja.
Und wenn du da ein Problem hast oder sonst ein Problem mit deinem Körper, inzwischen, muss man sagen, wissen wir so viel über Ernährung. Und ich meine auch über den Darm. Wer hat denn den Darm entdeckt? Überleg mal. Das war Julia Enders mit Darm mit Charme.
Absolut, sie hat es entscharmifiziert. Ja.
Hätten wir die nicht gehabt und ihren Bestseller.
Ja.
Die ist so frisch, frei, charmant, hübsch, wie sie ist. Darüber gelassen, ich habe witzigerweise genau diese 10-Minuten Video gehört, mit der sie gestartet ist. Und habe mir gedacht, boah, die hat Potenzial.
Ja,
so. Cool. Und jetzt hat die Schulmedizin den Darm entdeckt. Ja? Ist doch toll.
Ja? Absolut.
Also, ja. Sagen jetzt Mikrobiom. Na, wie herrlich. Wir haben immer Darmflora gesagt und haben dasselbe gemeint. Ja. Die haben sich wirklich Jahrzehnte einen Dreck um die Darmflora gekümmert.
Ja.
Das war so uns Fastenärzten, ja, so Paradiesvögeln überlassen. Jetzt heißt es Mikrobiom. Und schau mal, jetzt finden die zum Beispiel raus, dass bei Parkinson, einer neurodegenerativen Erkrankung, die für Neurologen reserviert war sozusagen, dass das im Darm eine Ursache hat.
Ja.
Das war gar nicht möglich bei dem Reduktionismus, den die haben. Hat sich ja nie ein Neurologe mit dem Darm beschäftigt. Aber jetzt macht ihr solche Sachen mit diesen Podcasts.
Mhm.
Ihr schaltet das zusammen. Die Leute merken das auch.
Ja.
Dass da eigentlich mehr Hintergrund ist, als bei denen, die sich so reduziert haben auf Einzelteile. Da wirst du als Patient dann zur Niere von Zimmer 18 und fühlst dich nicht wirklich verstanden. Und das ist ja auch falsch. Es liegt ja auf Zimmer 18 keine Niere im Bett, sondern Mensch mit zwei Nieren, jede Menge Organen, unter anderem eben auch im Magen-Darm-Trakt, ein Herz und so weiter. Und der will eigentlich als Ganzer gesehen und verstanden werden.
Ja,
und wenn
absolut,
wir vom Darm kommen, den ganzen Menschen verstehen und den Reduktionismus der Schulmedizin umkehren, ist es wirklich aus meiner Sicht etwas Wesentliches für die Volksgesundheit. Ja, ja. Also insofern mache ich dann auch gern am Sonntagvormittag einen Gast zu diesem Thema.
Ja.
Naja, lass ich dich mal reden.
Du musst ja was sagen. Ja, so wie du es jetzt beschreibst, dürfte ich es ja selbst auch erleben. Mittlerweile sehe ich das auch als Geschenk, dass ich meine eigene Geschichte damit hatte, weil sonst würde ich es jetzt, glaube ich, auch nicht so gut transportieren können und anderen Menschen damit helfen können. Und oft ist es ja wirklich so, dass die Erfahrung erst uns zeigt oder uns das alles besser verstehen lässt. Ich habe auch unzählige Semester, also es waren die Regelstudienzeit zwar, aber viele Semester das studiert und trotzdem, und auch noch im Eigenstudium vorab, und trotzdem nicht so im Kern verstanden, wie da, wo ich es dann selbst erlebt habe, wie meine eigene Gesundheitsgeschichte dazu kam, also die eigene Erfahrung. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir Menschen oder viele Menschen, die vielleicht auch eigene Erfahrungen haben, das mit rausbringen, weil es dann irgendwie nochmal anders ja auch ankommt. Also ich merke jetzt, dass ich ganz andere Patienten anziehe, denen hätte ich vorher gar nicht helfen, weil ich nicht wusste, wie sich Krankheit anfühlt. Und erst jetzt, wo ich selbst gespürt habe, was Krankheit bedeutet und wie es sein kann, wenn man nicht mehr fit ist oder nicht mehr auf dem Bett aufstehen kann, jetzt kann ich ganz anders helfen und hoffentlich auch heilen. Und das ist so das, was mich auch jeden Tag jetzt noch viel mehr antreibt, rauszugehen mit dem Thema.
Das ist auch wirklich wunderbar. Also diese Kombination finde ich auch optimal. Weil wir haben natürlich heute auch schon wieder den Gegenpol, dass da Leute Online-Fasten anbieten, die sind weder Arzt noch Heilpraktiker, noch haben die irgendwas zu dem Thema gelernt. Die kommen aus ganz anderen Bereichen. Und ja, es ist auch ideal, wenn du die eigene Erfahrung hast. Ne? Ich meine, früher bei der schamanistischen Tradition war das ja zwingend, dass du eine Einweihungskrankheit hattest, dass du dich im Land von Krankheit oder wo du hilfst, einfach auskennst. Mhm. Etwas, was wir von jedem Reiseleiter erwarten, dass er schon vorher mal in dem Land war.
Ja.
Und es ist natürlich auch von der Schulmedizin nicht zu erwarten. Du kannst ja nicht dein Hirn operieren lassen, nur weil du Neurochirurg bist. Ne? Das geht ja nicht. Ja. Also es ist kein Vorwurf. Aber so diese Eigenerfahrung, dass du mit dem Boot sitzt und dich einfühlen kannst, die wird auch gar nicht gelehrt in diesem Sinne.
Ja.
Also ich meine, ich finde es schön, dass sich das Fasten so verbreitet über Illustrierte und alle möglichen Dinge und jetzt so ein Hype geradezu da ist. Aber es wäre natürlich schon ganz gut, wenn dahinter auch Wissen wäre. Und das ist bei der Ernährung auch so. Heute reden ja über Ernährung Leute und schreiben auch Bücher dazu, die nichts studiert haben dazu. Ich denke auch, das ist ganz wichtig, selbst die Fehler, die dort sozusagen verbreitet werden, musst du auch auf einer tieferen Ebene durchschauen. Naja, und auch Leute, die nach meinem Empfinden wenig Eigenerfahrung mit da reinbringen. Die haben halt einfach diese Geschäftsidee oft entdeckt, mit der sich inzwischen gut Geld verdienen lässt. Das ist immer der Nachteil bei allem. Heute ist die Homöopathie so populär, auch wenn sie so bekämpft wird von der EU und so weiter, von dem ganzen Vaterstaatssystem. Früher wusstest du, wenn ein Arzt Homöopathie gemacht hat, das ist ein Idealist, der verzichtet auf relativ viel. Heute ist das nicht mehr so. Heute bist du sogar im Vorteil, weil du dann einfach mehr Patienten findest, weil 80% der Leute wollen ja naturheilkundlich behandelt werden und halten die Homöopathie für Naturheilkunde. Eigentlich ist die Homöopathie eine Kunst. Aber wie auch immer, also es hat alles immer nach der Polarität, den Schicksalsgesetzen Vor- und Nachteile. Und so eine Einweihungskrankheit will ja niemand. Aber die ist natürlich prädestiniert dich zu diesem Thema.
Ja.
Und das machst du auch mit dem Thema, erreichst du auch so viele Leute und hast damit einen gewissen Erfolg. Das liegt natürlich auch daran, dass du da so eine innere Kompetenz hast.
Ja, natürlich würde ich jeden gern davor bewahren, dass er diese erst erfahren muss, dass er das Thema ganzheitlich versteht, so wie es dann letztendlich bei mir auch war. Wie würdest du denn jemandem, der das eigene Thema noch nicht so schlimm hatte, sage ich mal, wie ich es habe, beziehungsweise der vielleicht die ersten Anzeichen spürt, die ersten Frühwarnzeichen, aber das auf der ganzheitlichen Ebene einfach noch nicht fassen kann, auch so die Psychosomatik nicht fassen kann, weil die habe ich ehrlich gesagt auch erst verstanden, wie ich da lag, mit den im Gefühl schlimmsten Symptomen und meine Blutwerte und alle Werte super gut waren. Und erst das hat mich ja dazu angetrieben, zu gucken, okay, was steckt denn dahinter? Und dann habe ich mich als Ganzes erst verstanden. Und ich merke immer noch von ganz vielen Menschen, auch von Ärzten, dass das Thema so stigmatisiert ist, auch noch die Psychosomatik. Wie würdest du jemandem erklären, der, sag ich mal, die ersten Frühwarnzeichen hat, der das einfach schon ganzheitlicher sehen darf, auch wenn er selbst die Eigenerfahrung noch nicht so schafft, weil der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist?
Ja, das ist ja ehrlich gesagt mein Traum, den du da ansprichst. Wenn ich so ein Buch mache, das ist ja eine unheimliche Arbeit, fast 800 Seiten, Krankheit als Symbol, dieses Lexikon zum Nachschlagen.
Ja.
Meine Hoffnung ist ja, dass die Leute rechtzeitig schauen, ja, und dann zu uns kommen. Dann könnte man nämlich von all diesen Ebenen, psychosomatisch, das meint ja beides, die Seele und den Körper, das Krankheitsbild sozusagen in die Zange nehmen, beziehungsweise unsere eigene Seele, ja, und der die Dinge nahebringen, die fehlen im Bewusstsein, damit sozusagen diese Geschichte sich nicht im Körper ausdrücken muss, könnte man dann ganz schnell angehen. Die Praxis ist aber, das wird bei dir so ähnlich sein, fürchte ich mal, Zu uns kommen die Leute, wenn die Chemotherapie schon gescheitert ist beim Krebs. Ja, wenn die Schulmediziner sagen, es ist aussichtlos, wir können nichts mehr machen, palliativ geht nur noch, heilend ist vorbei. So, dann kommen sie zu uns und dann, muss man sagen, ist immer noch vieles möglich. Wenn die Schulmedizin sagt, da ist nichts mehr zu machen, ist das in der Regel gelogen. Solange die Hoffnung lebt im Patienten, kann man immer noch eine ganze Menge bewegen, beziehungsweise sie, er selbst, kann noch eine ganze Menge bewegen. Also dazu würde ich immer erstmal Mut machen. Aber klar, deine Frage wieder aufgreifen. Ich würde natürlich unbedingt dazu anregen, dass wenn man erste Zeichen merkt, dass die Verdauung nicht so stimmt, weil es irgendwie unrund läuft da unten im Bauch, dann würde ich natürlich schon ganz schnell schauen, was ist los mit meiner Ernährung. Ja, also ich würde zum Beispiel bei so einer Situation mal so eine Art Moratorium machen. Mal eine Woche nichts essen, mal aufhören. Ja, und fasten. Mich informieren beim Fasten, wie gesagt, es geht heute so einfach, kostet nichts, oder verdienst noch damit. Das ist ja möglich. Also dann gibt es Ruhe in dem ganzen System. Und dann wird es in der Regel schon mal besser. Und dann kannst du dich während dieser Fastenwoche informieren über dieses ganze Thema Verdauen des Lebens, weil darum geht's. Ja, wir haben da leider so wenig Tradition, ja du und ich jetzt nicht, aber die meisten haben so wenig Tradition. Also die Buddhisten, die sagen einfach Bhoga, Weltessen, ja, oder die Karma-Früchte verzehren, sagen die Hindus. Uns ist es gar nicht so klar, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Verdauung des Lebens, ja, dem Fertigwerden mit den Herausforderungen des Lebens und der Art, wie unser Körper fertig wird mit dem, was wir ihm anbieten. Mhm. Und der Körper spiegelt das eben so. Also wäre es gut, du würdest dir, oder die Patienten, Patientinnen werden sich dieses größeren Zusammenhangs bewusst. Ja, wenn eine Kleinigkeit nicht stimmt im Organismus, stimmt natürlich schon etwas Wesentliches nicht. Der Körper ist ein Anzeigeinstrument. Der spiegelt uns, was nicht so richtig läuft. Wir brauchen das wirklich nicht bis zu so einem Drama kommen zu lassen, wie du es an dir erlebt hast und beschreibst, sondern wir können natürlich schon erste Anzeichen wahrnehmen. Und ich habe das x-mal erlebt. Wenn jemand das konsequent macht, ja, also Fasten ist der ideale Einstieg in den Umstieg, weil man Ruhe einkehrt im System. Und danach wirklich schauen, Stück für Stück, wirklich, was verdaue ich eigentlich? Das ist ja nicht so, musst du ja denken, wer will schon gern von uns gegessen werden? Welches Tier, welche Pflanze? Kein Tier, ne? Die wehren sich immens beim Schlachten, das kann man ja sehen, so tragisch direkt. Und Pflanzen sind auch nicht dafür da, um von uns gegessen zu werden. Also da gibt es ein paar Ausnahmen, zum Beispiel die Obstbäume. Ja, der Apfelbaum, der will ja nicht, dass alle neuen Apfelbäume unter ihm wachsen. Also der rechnet damit, dass da eine Lena vorbeikommt. Rüdiger nimmt sich so einen Apfel, isst den und wirft dann den Apfelputzen da, den Kern, das Kernhaus, 200 Meter weiter entfernt, oder wenn man langsam ist, 400 Meter weiter entfernt weg. Dass da ein Apfelbaum wächst, ist ja viel mehr im Interesse des Apfelbaums. Also es gibt ganz wenige Pflanzen, die haben sich darauf eingestellt, ihre Frucht fressen zu lassen, um sich zu verbreiten. Die meisten Pflanzen tun das nicht. Tiere tun das nie. Die wollen nicht gejagt und gefressen werden. Von keinem Menschen und keinem anderen Tier. Das vermeiden die um jeden Preis. Und die Pflanzen auch. Denk mal, die Tabakpflanze, die hat ein Fraßschutzmittel, das nennen wir Nikotin. Du kannst auch schauen, unterm Tabak wächst kein Unkraut. Da will niemand wachsen. Kein Tier frisst Tabak. Da ist einzig der Mensch. Auch der Mensch nutzt ja dieses Wissen, wenn du denkst, ein Imker. Ein Imker hüllt sich immer in Tabakwolken, weil dann verlassen die Bienen panikartig den ein halbes Jahr gesammelten Honig. Ja, weil sie einfach den Tabak so widerwärtig finden, diesen Qualm. Und es war sogar mal hilfreich für die Pestärzte. Die wussten ja nicht warum, aber sie haben geraucht. Und wenn sie sich so in Tabakwolken hüllten, sind die Rattenflöhe nicht übergesetzt zu ihnen. Und die verbreiten eben dieses Bakterium Pastorella pestis. Das wussten die damals nicht. Aber die wussten, wenn sie sich ordentlich zurauchen, sind sie geschützt davon. Ja. Also die Tabakpflanze will nicht gefressen werden, nicht gegessen werden. Und das gelingt ja bei allen außer den Menschen. Jetzt haben ganz viele Pflanzen sowas entwickelt. Ja, also zum Beispiel eben Gluten ist auch so ein Fraßschutz, wenn man so will. Und viele wissen das inzwischen, ihr habt Bücher dazu geschrieben, die lassen das Gluten dann weg und fühlen sich viel besser. Und das sind nicht nur die Zöliakie-Patientinnen, viel mehr. Ich habe mal bei einer Ausbildung zum Ernährungsberater Peace Food so einen Test gemacht mit einem größeren Kurs und habe den angeboten, vegan sind die meisten bei mir ja sowieso, also Peace Food Esser, ganz vollwertig, alle auch glutenfrei zu essen. Das haben die angenommen, bis auf eine Frau, die war schon glutenfrei, so alle. Und dann haben wir danach einfach mal geschaut, wer hat denn irgendwelche Veränderungen erlebt. Das sind über 80%. Das geht von weniger Kopfschmerzen zu besserem Schlaf, frischer am Nachmittag und so weiter. Nicht nur Darmthemen sind da eine Rolle, ne? Sondern vor allen Dingen, also für mich persönlich, ich habe vor Jahren aufgehört, Gluten zu essen, weil ich da nicht diesen Brain Fog, wie die Amis sagen, habe, diesen Hirnnebel. Das ja. habe ich, wenn ich viel Gluten zu mir nehme. So, aber es gibt jetzt nicht nur Gluten, es gibt noch eine ganze Reihe andere solche Fraßschutzmittel. Und gut vertragen tun wir sicher eigentlich nur die Dinge, die wir seit ewigen Zeiten schon essen. Also ich meine in der Evolution ewige Zeiten, ja, unsere Vorfahren schon gegessen haben. Denk mal, die Milch vertragen bei uns 50% der Leute eben nicht, schon nur wegen der Laktose. Und aus meiner Sicht ist die Laktose das Beste noch an der Milch. Ja, also laktosefreie Milch ist ja völliger Schwachsinn aus meiner Sicht. Weil dann behältst du das Casein drin, das wirklich kanzerogen ist im höchsten Maße. Mhm. Das Fett und natürlich auch die Übersäuerungsqualität der Milch. Also in 12.000 Jahren, so lange gibt es ja erst die Milch, die Tierzucht zur Milchproduktion. In 12.000 Jahren hat die Evolution es nicht geschafft, dass alle genug Laktase haben, um die Laktose, den Milchzucker zu verarbeiten. Jetzt denk mal, wann diese ganzen aus der neuen Welt zu uns zurückkommenden oder kommenden Nahrungsmittel entdeckt worden sind. 1492 war Kolumbus. So, dann hat es 100 Jahre gedauert, bis die Kartoffel zu uns kam. Ja, der Tabak hat schneller geschafft. Mhm. Aufgrund seines raffinierten Suchtpotenzials des Nikotins. Aber die Kartoffel ist nicht lange bei uns, es sind ein paar hundert Jahre. Die Tomaten, ganz ähnlich, der Mais, aber auch diese Scheingetreide, die dann so in der Ernährungsszene so einen Hype haben jetzt, Amaranth, Quinoa, alle aus der neuen Welt. Das heißt, die haben aus unserer Sicht neuen Charakter. Da müssten wir erst mal schauen, Paprika und so weiter, ob wir das alles vertragen. Mais hat bei uns keine lange Tradition, Reis hat kein, Mais auch nicht. Wir haben keine lange Tradition bei uns. Also insofern empfehle ich ja nicht vegane Kost, sondern Peace Food, pflanzlich, vollwertig und mit hohem Genalter. Mhm. Ja, das heißt, dass das alte Pflanzen sind, die wir sicher vertragen. Jetzt nach einer Fastenkur würde ich empfehlen, bei Leuten, die Darmprobleme haben, einfach mal zu spüren, zu erspüren, was sie gut vertragen. Also nach dem Fasten kann man ja mal mit dem Apfel beginnen. Das, wenn man Rohkost nicht verträgt, kann man auch sogar noch dünsten.
Ja.
Das müsste man einfach anschauen. Rohkost sollte der Mensch vertragen, aus meiner Sicht, aber viele tun es nicht.
Ja.
Also muss ich den da abholen, wo er ist? Das macht keinen Sinn, den einfach Rohkost zu füttern und die werden eine einzige Daniel-Düsentrieb-Erscheinung, ja, vor lauter Blähung. Das hat ja überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Also ich muss schauen, vertrage ich das? Wenn ich den Apfel nicht vertrage, muss ich mal dünsten, vertrage ich ihn dann. Oder habe ich eine Allergie gegen Äpfel, was Unverträglichkeit von Äpfeln gibt es ja häufig. Auch die Kartoffeln, eine Pellkartoffel nach dem Fasten ist ja kein Problem. Und ich schaue einfach mal, wie vertrage ich die. Ja. Wenn du das nämlich versuchst, über Diäten zu lösen, da gibt es einen amerikanischen Chirurgen, relativ bekannt, Gundry heißt der. Der macht eine Diät, die ist aus meiner Sicht, die ist so reduziert, ich habe das mal einen Monat gemacht mit einer Bekannten zusammen, Freundin zusammen. Also das magst du dann nicht mehr, das ist zu wenig, das ist zu kompliziert. Aber nach dem Fasten hast du diese unglaubliche Chance, du kannst das langsam aufbauen, weil du freust dich ja über deine Bäckkartoffel, ehrlich gesagt. Ja?
Ja.
Das ist schon mal ganz was Besonderes. Und dann kann ich zum Beispiel feststellen, Gott sei Dank vertrage ich Erdäpfel, also Kartoffeln. Und sonst hätte ich meine Jugend in Berlin wahrscheinlich gar nicht überstanden. Aber zum Beispiel Paprika, obwohl ich die mag und schön finde und so, vertrage ich nicht besonders. Mhm. Leider auch Auberginen, die esse ich richtig gern. Aber ich vertrage die nicht so gut, muss ich sagen. Es geht so, aber ich darf das nicht übertreiben. Ich weiß das. Also ich kann dann rausfinden, was bekommt mir überhaupt.
Ja.
Und wenn ich dann merke, dass ich was nicht vertrage, dann kann ich mich mit dem Thema aussöhnen, was dahinter ist. Denn hinter jeder Unverträglichkeit oder Allergie steht ja im Sinne der Krankheitsbilderdeutung jetzt wieder ein ganzes Thema.
Mhm.
Das würde uns jetzt weit in einen anderen Bereich führen. Aber ich bin ja sehr davon überzeugt, obwohl ich so auf Fasten und Ernährung stehe, dass der entscheidende Punkt immer die Psyche auch ist.
Ja.
Ich weiß, das ist Psychosomatik. Wir sollten die Treppe von oben nach unten kehren. Das wäre viel besser als versuchen von unten nach oben. Das ist Schulmedizin.
Ja.
Und wir könnten dann, wenn wir das hinkriegen, wirklich vorbeugen. Im ehrlichen, ernsthaften Sinne. Die Schulmedizin wenn die Vorbeugung sagt, Prophylaxe, Prävention oder Vorsorge, ist das immer falsch. Also gelogen, ehrlich gesagt. Weil das, was die machen, ist Früherkennung. Das ist schon besser als Späterkennung, wenn es nicht gerade mit so gefährlichen Methoden wie Mammographie gemacht wird. Aber ansonsten ist Früherkennung schon besser als Späterkennung. Aber Vorbeugung würde, ich verhalte mich so, dass ich gar nicht erst daran erkranke. So, wenn ich jetzt also merke, dass ich etwas nicht vertrage, zum Beispiel wie Erdäpfel, also Kartoffeln, dann kann ich mich ja immer noch fragen, was ist denn das? Ja, was seelisch da bei mir hakt und widersteht? Ja. Ja, das hat natürlich was mit Wurzeln zu tun und Erde und Mutter Erde und diesem ganzen Thema. Und wenn ich keine Milch vertrage, kann ich sie meiden. Ich würde ja sowieso jedem intelligenten Menschen raten, Milch zu meiden. Das ist, wie Colin Campbell sagt, das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten. Und da gibt es viele Studien dafür und keine Studie, die sagt, wie gesund die wäre. Na gut, das würde ich immer raten. Aber ich kann auch schauen, warum vertrage ich denn keine Milch? Und dann finde ich daran, dass das die erste Nahrung ist, die Muttermilch auch ideal, die empfehle ich sehr, über ein Jahr stillen, ist völlig in Ordnung und bestens. So, aber es ist eben etwas, was mit der Mutter verbunden ist, ja, mit diesem mütterlichen Prinzip. Dahinter sehe ich dann das Mondprinzip und alles, was mit Mond zu tun hat, an Rhythmik, an Weiblichem, an Kindlichem. Und dann könnte mich die Unverträglichkeit von Milch eigentlich dazu führen, dass ich mich auf einer tieferen Ebene aussöhne, mit meinem inneren Kind zum Beispiel, mit dem Weiblichen an sich, ja. Muss man so allgemein so halten, damit es nicht zu weit führt. Also ja. Ich kann da richtig große Schritte machen, die ja nicht nur mich gesünder sein lassen und mit mehr Energie, sondern die natürlich auch dazu führen, dass es mir insgesamt viel besser geht. Ja. Und ich mich viel wohler fühle in dieser Welt, in der Beziehung, in dem Beruf und wo ich heute auftrete.
Ja, das war der erste Teil vom Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke. Ich hoffe, du hattest schon tolle, inspirierende Erkenntnisse für dich und fandest das Interview genauso inspirierend wie ich. Lass es erstmal sacken, alles, was er ausführt, da steckt sehr viel dahinter und vielleicht kannst du dieses Wissen und diese Ausführung jetzt einfach mal für dich nutzen und dich ein bisschen reflektieren. Und nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Interviewteil, der genauso spannend ist. Also freu dich schon darauf. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst im Podcast, dass du zugehört hast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt und sende mir auch super gerne Feedback auf Instagram oder an lena@lenatura.de. Und wenn du ein Teil der Lena Tura WhatsApp-Community sein magst, dann schicke mir auch einfach eine E-Mail-Nachricht an lena@lenatura.de. Da bleibst du dann auf dem Laufenden, was es alles so künftig geben wird, online und offline. Es sind viele Projekte geplant und ich freue mich natürlich, wenn du ein Teil davon wirst. Genau, bis dahin, lass es dir gut gehen, hör auf dein Bauchgefühl und bis hoffentlich nächste Woche. Deine Lena.